Der Diener war eines Vormittags für Besorgungen nach Exeter geschickt worden, und als er bei Tisch servierte und die Fragen seiner Herren bezüglich der Ergebnisse seines Botengangs zufriedenstellend beantwortet hatte, meldete er von sich aus noch: »Das wissen Sie wahrscheinlich schon, Ma'am, dass Mr. Ferrars geheiratet hat.« Marianne schreckte hoch, blickte zu Eleanor hinüber, sah sie erbleichen und sank unter krampfhaftem Schluchzen in ihren Stuhl zurück. Mrs. Dashwoods Blick hatte, während sie die Frage des Dieners beantwortete, intuitiv dieselbe Richtung genommen. Und an Eleanors Gesichtsausdruck erkannte sie betroffen, wie sehr sie tatsächlich litt. Und da Marianne's Zustand genauso besorgniserregend war, wusste sie einen Moment lang nicht mehr, welchem Kind sie ihr Hauptaugenmerk schenken sollte. Der Diener, der nur sah, dass die Sache Miss Marianne mitgenommen hatte, besaß die Geistesgegenwart, eines der Mädchen zu rufen, und dieses brachte Marianne zusammen mit Mrs. Dashwood in das zweite Wohnzimmer. Es ging ihr schon ein wenig besser, und die Mutter überließ sie der Fürsorge von Margaret und dem Mädchen und kehrte zu Eleanor zurück, die zwar noch immer verstört war, aber Verstand und Stimme so weit wieder unter Kontrolle hatte, dass sie gerade ansetzte, Thomas zu fragen, woher er das wisse. Diese schwere Aufgabe übernahm nun Mrs. Dashwood, und Eleanor kam in den Genuss von Auskünften, ohne sich selbst um diese bemühen zu müssen. »Wer hat ihm erzählt, dass Mr. Ferrars verheiratet ist, Thomas?«
»Ich habe Mr. Ferrars selber gesehen, Ma'am, heute Morgen in Exeter. Und seine Frau auch, Miss Steele ist das. Sie sind in einer Kalesche gesessen, die gerade vor der Tür vom New London Inn stand, wie ich dahin bin, weil ich was ausrichten musste, von Sally aus Barton Park an ihren Bruder, der ist Postillon. Ich habe zufällig hochgeschaut, wie ich an der Kalesche vorbeikomme, und da habe ich gleich gesehen, es ist die jüngere Miss Steele, und natürlich habe ich meinen Hut gezogen. Sie hat mich erkannt und meinen Namen gerufen und nach ihnen gefragt, Ma'am, und nach den jungen Damen, besonders Miss Marianne. Und sie hat gesagt, ich soll ihnen von ihr und Mr. Ferrars schöne Grüße ausrichten, die allerbesten Grüße und Wünsche, und es wird ihnen sehr leid tun, dass sie keine Zeit haben zum Besuchen. Aber sie hätten es sehr eilig, weil sie fahren für eine Zeit lang weiter weg. Aber dann, wenn sie wieder da sind, würden sie auf jeden Fall kommen und sie besuchen.«
»Hat sie ihm denn selbst gesagt, dass sie verheiratet sei, Thomas?«
»Ja, Ma'am. Sie hat gelächelt und gesagt, dass sie jetzt einen anderen Namen hat, seit sie hier in der Gegend ist. Sie war ja immer eine recht nette und offene junge Dame und sehr höflich. Deswegen war ich so frei und habe ihr gratuliert.«
»Saß Mr. Ferrars bei ihr in der Kutsche?«
»Ja, Ma'am, ich habe ihn gesehen. Er saß zurückgelehnt da, aber er hat nicht hochgeschaut. Er war ja immer ein Gentleman, der es nicht so mit dem Reden hat.«
Eleanors Herz konnte sich leicht erklären, warum er nicht ans Licht drängte. Und Mrs. Dashwood kam wahrscheinlich zu derselben Begründung. »War sonst niemand in der Kutsche?«
»Nein, Ma'am, nur die zwei.«
»Weiß er, woher sie kamen?«
»Direkt aus London. Das hat mir Miss Lucy, Mrs. Ferrars, gesagt.«
»Und reisen Sie noch weiter westwärts?«
»Ja, Ma'am, aber Sie bleiben nicht lang. Sie sind bald wieder zurück und dann kommen Sie bestimmt zu Besuch.«
Mrs. Dashwood warf Eleanor einen Blick zu, doch Eleanor wusste genau, dass sie nicht mit ihnen zu rechnen brauchte. In dieser Botschaft erkannte sie die ganze Lucy und war fest überzeugt, dass sie Edward nie in ihre Nähe lassen würde. Deshalb sagte sie leise zu ihrer Mutter, sie führen wahrscheinlich zu Mr. Pratt in der Nähe von Plymouth. Thomas schien mit seinen Mitteilungen am Ende zu sein. Eleanor machte ein Gesicht, als würde sie gern noch mehr hören.
»Hat er sie abfahren sehen, bevor er wegging?«
»Nein, Ma'am, die Pferde kamen gerade aus dem Stall, aber ich konnte nicht länger bleiben, ich war sowieso schon spät dran.«
»Sah Mrs. Ferrars gut aus?«
»Ja, Ma'am, sie hat gesagt, es geht ihr sehr gut. Und ich finde, sie war ja immer eine hübsche junge Dame. Sie ist, scheint's, rundrum zufrieden.«
Mrs. Dashwood fiel keine Frage mehr ein, und so wurde Thomas entlassen und das Tischtuch abgeräumt, da man beide nicht mehr benötigte. Marianne hatte bereits ausrichten lassen, dass sie nichts mehr essen werde. Mrs. Dashwood und Eleanor war ebenfalls der Appetit vergangen, und Margaret konnte sich glücklich schätzen, dass sie bei den vielen Misshelligkeiten, die ihre Schwestern in jüngster Zeit erlebt hatten, und den vielen Anlässen, die Lust am Essen zu verlieren, bisher nie gezwungen gewesen war, ohne Mahlzeit vom Tisch aufzustehen. Als man Dessert und Wein serviert hatte und Mrs. Dashwood und Eleanor endlich allein waren, saßen sie lange nachdenklich und schweigend beisammen. Mrs. Dashwood wagte keine Bemerkung zu machen und traute sich nicht, Eleanor zu trösten. Sie erkannte, dass sie sich geirrt hatte, als sie sich auf Eleanors Selbstdarstellung verlassen hatte, und folgerte ganz richtig, dass sie damals alles in milderem Licht dargestellt hatte, um der Mutter, die schon wegen Marianne so litt, weiteres Leid zu ersparen. Sie erkannte, dass die behutsame, fürsorgliche Rücksicht ihrer Tochter sie zu der Annahme verleitet hatte, die Zuneigung, für die sie einst so großes Verständnis gehabt hatte, sei in Wirklichkeit viel verhaltener, als sie immer geglaubt hatte. Viel verhaltener auch, als sich jetzt herausstellte. Sie fürchtete, dass sie aufgrund dieser Überzeugung ungerecht, nachlässig, ja fast lieblos zu ihrer Eleanor gewesen war, dass Mariannes Kummer, weil er deutlicher eingestanden und ihr unmittelbar vor Augen geführt worden war, ihre Zärtlichkeit allzu sehr beansprucht hatte. Und sie vergessen dies, dass sie in Eleanor eine Tochter hatte, die vielleicht genauso litt, nur viel tapferer und nicht so selbstquälerisch. Kapitel 48. Eleanor erkannte nun den Unterschied zwischen dem Erwarten eines unerfreulichen Ereignisses, wie gewiss man auch mit dessen Eintreffen rechnete, und der Gewissheit selbst. Sie erkannte, dass sie, solange Edward ledig war, sich weder besseres Wissen noch immer zu hoffen gestattet hatte, irgendeine plötzliche Begebenheit werde zu ihrer aller Glück verhindern, dass er Lucy heiratete. Ein Entschluss von seiner Seite, die Vermittlung von Freunden oder eine Gelegenheit zu einer wünschenswerteren Verbindung für die Dame. Doch jetzt war er verheiratet, und sie verwünschte ihr Herz für dessen heimliche Schönrederei, die endgültige Gewissheit nur umso schmerzhafter machte. Dass er so bald geheiratet hatte, vermutlich noch ehe er die Weihen erhalten hatte und folglich auch ehe er im Besitz der Pfründe war, erstaunte sie anfangs etwas. Aber sie erkannte rasch, dass Lucy in ihrer selbstsüchtigen Sorge und dem Bestreben, ihn sich eilends zu sichern, wahrscheinlich nichts anderes mehr wahrnahm als die Gefahr einer Verzögerung. Sie hatten geheiratet, hatten in London geheiratet und fuhren nun auf dem schnellsten Weg zu ihrem Onkel. Was Edward wohl gefühlt haben mochte, als er sich keine 4 Meilen von Barton entfernt aufhielt, als er den Diener ihrer Mutter erblickte und Lucys Mitteilung mit anhören musste? Sie würden vermutlich bald in Delaford einziehen. Delaford, der Ort, der durch das Zusammenwirken von so vielem große Bedeutung für sie bekommen hatte. Der Ort, den sie kennenlernen wollte und dennoch zu meiden suchte. Schon sah sie die beiden in ihrem Pfarrhaus. Sah Lucy als tatkräftige, findige Wirtschafterin, die den Wunsch nach elegantem Auftreten mit äußerster Sparsamkeit verbinden und sich gleichzeitig schämen würde, wenn jemand auch nur die Hälfte ihrer Rechentricks erriete. Die mit jedem Gedanken ihre eigenen Interessen verfolgte und um die Gunst von Colonel Brandon, Mrs. Jennings und jedem anderen wohlhabenden Freund buhlte. Und Edward? Sie wusste nicht, wie sie ihn sah oder sehen wollte. Ob glücklich oder unglücklich. Nichts gefiel ihr. Keine dieser Vorstellungen behagte ihr. Eleanor redete sich ein, irgendeiner von den Londoner Bekannten müsse ihnen schreiben, das Ereignis melden und nähere Einzelheiten berichten. Aber Tag um Tag verging, und es kam kein Brief, keine Nachricht. Obwohl sie nicht wusste, ob sie irgendjemandem die Schuld daran geben konnte, hatte sie an allen Freunden in der Ferne etwas auszusetzen. Sie waren alle gedankenlos und faul. »Wann schreibst du an Colonel Brandon, Mutter?« Diese Frage entsprang ihrer Ungeduld, damit überhaupt etwas geschah. »Ich habe ihm schon letzte Woche geschrieben, Liebes, und rechne eigentlich damit, dass wir ihn bald wiedersehen und nicht nur von ihm hören. Ich habe ihn dringend gebeten, uns zu besuchen und würde mich nicht wundern, wenn er heute oder morgen oder demnächst hereinspaziert käme.
Das war immerhin ein Gewinn, etwas, worauf man sich freuen konnte. Colonel Brandon wusste bestimmt Näheres zu berichten.
Kaum war sie zu diesem Schluss gekommen, als die Gestalt eines Mannes zu Pferd ihren Blick Richtung Fenster lenkte.
Er blieb am Gartentor stehen.
Es war ein Gentleman. Es war Colonel Brandon persönlich. Jetzt würde sie mehr erfahren und sie zitterte vor Erwartung.
Aber dies war nicht Colonel Brandon, weder dem Aussehen noch der Größe nach. Wäre so etwas überhaupt möglich gewesen, hätte sie gesagt, es müsse Edward sein. Sie blickte wieder hinaus. Er war soeben abgestiegen. Nein, sie irrte sich nicht. Es war Edward.
Sie trat zurück und setzte sich. Er kommt von Mr. Pratt, um uns zu besuchen. Ich werde ganz ruhig bleiben. Ich werde mich beherrschen.
Sie merkte sofort, dass die anderen sich ebenfalls getäuscht hatten und dies nun bemerkten.
Sie sah ihre Mutter und Marianne erbleichen, sah, wie sie zu ihr herüberblickten und ein paar Sätze miteinander flüsterten. Sie hätte viel dafür gegeben, jetzt Worte zu finden. Ihre Hoffnung, Ausdruck verleihen zu können, sie würden ihm nicht kühl und abweisend gegenübertreten.
Aber sie brachte keinen Laut über die Lippen und war gezwungen, alles ihrem Taktgefühl zu überlassen. Keine Silbe wurde gesprochen. Sie warteten alle schweigend darauf, dass ihr Besucher erschien. Auf dem Kiesweg waren seine Schritte zu hören, kurz darauf war er im Flur und Sekunden später stand er vor ihnen.
Als er ins Zimmer trat, wirkte er nicht allzu glücklich, nicht einmal auf Eleanor.
Sein Gesicht war bleich vor Aufregung und er sah aus, als habe er Angst davor, wie man ihn empfangen werde und als wisse er genau, dass ihm ein freundlicher Empfang nicht zustand. Mrs. Dashwood indes, im festen Glauben, nach den Wünschen ihrer Tochter zu handeln, von der sie sich in ihrer Herzensgüte jetzt in allem leiten lassen wollte, trat ihm mit einem Blick aufgesetzter Heiterkeit entgegen, gab ihm die Hand und beglückwünschte ihn. Er errötete und stammelte irgendeine unverständliche Antwort. Eleanors Lippen hatten sich gleichzeitig mit denen ihrer Mutter bewegt, und als der passende Augenblick vorüber war, wünschte sie sich, sie hätte ihm ebenfalls die Hand gereicht. Aber jetzt war es zu spät, und mit einem Gesichtsausdruck, der möglichst offen wirken sollte, setzte sie sich wieder hin und begann über das Wetter zu sprechen. Marianne hatte sich aus seinem Blickfeld zurückgezogen, um ihre Betroffenheit zu verbergen. Und Margaret, die einiges, aber nicht alles an dieser ganzen Sache begriff, empfand es als ihre Pflicht, sich würdevoll zu benehmen, setzte sich möglichst weit weg von ihm und bewahrte striktes Schweigen. Als Eleanor schließlich mit ihren Freudenbekundungen über die trockene Witterung fertig war, trat peinliche Stille ein. Mrs. Dashwood machte ihr ein Ende. Sie fühlte sich verpflichtet, die Hoffnung zu äußern, er habe Mrs. Ferrars bei guter Gesundheit zurückgelassen. Eilends bejahte er. Wieder Stille. Eleanor beschloss, ihr Bestes zu geben, und obwohl sie den Klang ihrer Stimme fürchtete, sagte sie,
»Ist Mrs. Ferrars in Longstaple?«
»In Longstaple?« erwiderte er etwas erstaunt. »Nein, meine Mutter ist in London.«
»Ich meinte«, sagte Eleanor und griff nach einer Handarbeit auf dem Tisch, »ich wollte mich nach Mrs. Edward Ferrars erkundigen.«
Sie wagte nicht aufzusehen, aber die Mutter und Marianne richteten ihre Blicke auf ihn. Er errötete, schien verwirrt, wirkte unschlüssig und sagte nach einigem Zögern, »Sie meinten womöglich meinen Bruder, also Mrs. Robert Ferrars.«
»Mrs. Robert Ferrars«,
wiederholten Marianne und ihre Mutter im Ton äußerster Verblüffung. Und obwohl Eleanor nicht zu sprechen vermochte, war auch ihr Blick mit der gleichen gespannten Verwunderung auf ihn gerichtet. Er erhob sich und ging zum Fenster, offenbar weil er nicht wusste, was er tun sollte. Er nahm eine Schere, die dort lag, ruinierte diese und das Futteral, indem er letzteres in Stücke schnitt, und erklärte hastig, »Vielleicht wissen Sie es noch nicht, Vielleicht haben Sie noch nicht gehört, dass mein Bruder vor kurzem geheiratet hat. Die jüngere Miss Lucy Steele.
Wie ein Echo wiederholten alle diese Worte in unbeschreiblichem Erstaunen. Nur Eleanor nicht. Sie allein saß stumm da, den Kopf über die Handarbeit gebeugt, so aufgewühlt, dass sie kaum wusste, wo sie war.
»Ja«, sagte er, »Sie haben letzte Woche geheiratet und sind jetzt in Dawlish.«
Eleanor konnte nicht mehr sitzen bleiben. Sie rannte beinahe aus dem Zimmer und kaum war die Tür ins Schloss gefallen, brach sie in Tränen der Freude aus, die, so glaubte sie anfangs, gewiss nie ein Ende finden würden.
Edward, der bisher seine Blicke überall hingerichtet hatte, nur nicht auf sie, sah sie hinauslaufen, sah vielleicht auch oder hörte sogar, wie erregt sie war. Denn unmittelbar darauf verfiel er in ein Sinnen, das keine Bemerkung Mrs. Dashwoods, keine Frage, keine liebevolle Höflichkeit durchdringen konnte. Und schließlich ging er wortlos aus dem Zimmer, hinaus Richtung Dorf, und ließ die anderen angesichts seiner so wunderbar und plötzlich veränderten Lage in größter Verwunderung und Verwirrung zurück. In einer Verwirrung, derer sie nur durch Vermutungen Herr werden konnten.
Kapitel 49. So unerklärlich die Umstände seiner Entlassung der ganzen Familie erscheinen mochten, sicher war, dass Edward frei war. Und wozu er diese Freiheit nutzen würde, ließ sich leicht vorhersagen. Denn nachdem er die Segnungen eines unklugen, vor 4 Jahren ohne Einwilligung seiner Mutter eingegangenen Verlöbnisses bereits erfahren hatte, war nach dessen Scheitern nichts anderes zu erwarten, als dass er sofort ein weiteres einging. Für sein Erscheinen in Barton gab es in der Tat einen ganz einfachen Grund. Er war gekommen, Eleanor zu fragen, ob sie seine Frau werden wolle. Und in Anbetracht der Tatsache, dass er in solchen Fragen nicht ganz unerfahren war, konnte man sich nur wundern, dass er sich im vorliegenden Fall offenbar so unbehaglich fühlte und er so dringend der Ermutigung und frischen Luft bedurfte. Wie lange es jedoch dauerte, bis er sich die gehörige Entschlossenheit anspaziert hatte, wann genau sich die Gelegenheit bot, diese unter Beweis zu stellen, welche Worte er wählte und wie man ihn empfing, das braucht hier nicht im Einzelnen ausgeführt zu werden. Nur eins muss festgehalten werden. Als sie sich um 4 Uhr alle zu Tisch setzten, etwa 3 Stunden nach seiner Ankunft, hatte er seine Herzensdame erobert, sich der Einwilligung ihrer Mutter versichert und war nicht nur seinen stürmischen Liebesbekenntnissen zufolge, sondern wirklich und wahrhaftig einer der glücklichsten Männer auf Erden. Und tatsächlich war seine Lage mehr als erfreulich. Der Triumph des erhörten Liebenden war nicht der einzige Grund, warum ihm das Herz aufging und seine Lebensgeister erwachten. Ohne sich selbst etwas vorwerfen zu müssen, war er einer Liaison entkommen, die ihn seit langem unglücklich machte, war von einer Frau befreit worden, die er längst nicht mehr liebte, und umgehend in die sichere Verbindung mit einer anderen aufgerückt, an die er zumeist voll Verzweiflung hatte denken müssen, seit er überhaupt begonnen hatte, voll Sehnsucht an sie zu denken. Nicht aus dem Zweifel oder der Ungewissheit war er ins Glück versetzt worden, sondern aus dem Unglück. Und über diese Wende sprach er so offen und freimütig, so beredt, dankbar und heiter, wie es seine Freunde bisher noch nie erlebt hatten. Sein Herz lag jetzt offen vor Eleanor. Er bekannte all seine Schwächen, all seine Irrtümer und sprach über seine erste Jünglingsliebe zu Lucy mit der ganzen abgeklärten Würde eines 24-Jährigen. »Es war eine von meiner Seite törichte, unsinnige Neigung«, sagte er, »die Folge meiner Unkenntnis der Welt und mangelnder Beschäftigung. Hätte meine Mutter mir einen richtigen Beruf verschafft, als ich mit 18 aus der Vormundschaft von Mr. Pratt entlassen wurde, ich glaube, nein, ich bin sicher, es wäre nie dazu gekommen. Zwar verließ ich Longstaple mit einer, wie ich zu jener Zeit glaubte, unbezähmbaren Liebe zu seiner Nichte. Doch hätte ich damals ein Ziel gehabt, ein Vorhaben, das meine Zeit beansprucht und mich für einige Monate von ihr ferngehalten hätte, wäre ich dieser eingebildeten Liebe bald entwachsen, schon weil ich mich mehr unter Menschen begeben hätte, was in einem solchen Fall vonnöten gewesen wäre. Aber statt einer Beschäftigung, statt dass jemand einen Beruf für mich gewählt oder ich selbst einen hätte wählen dürfen, kehrte ich nach Hause zurück, um mich dort ausschließlich dem Müßiggang zu überlassen. Und in den ersten 12 Monaten hatte ich nicht einmal dem Namen nach eine Aufgabe, wie sie mir durch die Einschreibung an der Universität zugefallen wäre. Denn ich durfte erst mit 19 nach Oxford. Ich hatte also nichts anderes zu tun, als mir einzubilden, ich sei verliebt. Und da es dank meiner Mutter zu Hause in keiner Weise gemütlich zuging und ich in meinem Bruder keinen Freund, keinen Gefährten fand und neue Bekanntschaften mied, lag es nahe, dass ich mich oft in Longstaple aufhielt, wo ich mich immer heimisch und auf jeden Fall willkommen fühlte. Folglich verbrachte ich von 18 bis 19 dort den größten Teil meiner Zeit. Lucy erschien mir als der Inbegriff des Liebenswerten und Gefälligen. Außerdem war sie hübsch. Zumindest dachte ich das damals. Und ich kannte kaum andere Frauen, so dass ich nicht vergleichen konnte und ihre Schwächen nicht sah. Aus diesem Blickwinkel betrachtet war unsere Verlobung, so töricht sie war und so töricht sie in jeder Hinsicht geblieben ist, damals doch hoffentlich keine unnatürliche oder unverzeihliche Dummheit. Der Wandel, den wenige Stunden in den Gemütern und dem Glück der Dashwoods bewirkt hatten, war derart gewaltig, dass sie alle mit Sicherheit dem Vergnügen einer schlaflosen Nacht entgegensahen. Mrs. Dashwood, zu glücklich, um gelassen zu sein, wusste nicht, wie sie Edward genug lieben und Eleanor genug loben sollte, wie sie sich für seine Befreiung dankbar zeigen sollte, ohne sein Taktgefühl zu verletzen, und wie sie den beiden einerseits ausreichend Zeit für ungezwungene Zwiegespräche gewähren und andererseits ihren Anblick und ihre Gegenwart genießen konnte, was sie sich eigentlich wünschte. Marianne vermochte ihr Glück nur durch Tränen zu äußern. Vergleiche drängten sich auf, Trauer stieg in ihr hoch. Und wenn ihre Freude auch ebenso aufrichtig war wie die Liebe zu ihrer Schwester, verlieh sie ihr doch keinen Schwung, und sie fand nicht die richtigen Worte. Und Eleanor? Wie soll man ihre Gefühle beschreiben? Von dem Augenblick an, als sie erfuhr, dass Lucy einen anderen geheiratet hatte, dass Edward also frei war, bis zu dem Augenblick, da er die sofort in ihr geweckten Hoffnungen erfüllte, war sie abwechselnd alles, nur nicht ruhig. Und dann, als alle Zweifel, alle Sorgen zerstreut waren, als sie ihre jetzige Lage mit der in jüngster Vergangenheit verglich, als sie sah, wie er aus der früheren Verlobung ehrenhaft entlassen, diese Entlassung sofort genutzt hatte, um ihr einen Antrag zu machen und ihr seine Liebe zu erklären, die so zärtlich und treu war, wie sie es immer vermutet hatte. Da war ihr beklommen zumute. Sie fühlte sich überwältigt von ihrem Glück. Und wiewohl der menschliche Geist erfreulicherweise so veranlagt ist, dass er sich an Veränderungen zum Besseren leicht gewöhnt, dauerte es doch mehrere Stunden, bis sich ihre Stimmung gefestigt und ihr Herz einigermaßen beruhigt hatte.